NDR Info. Forum am Sonntag.
Kleider machen Leute, zumindest war das so bis heute. Jetzt wird sich ausgezogen und ganz ungelogen, nackt sehen wir fast alle gleich aus. Kleider machen Leute.
Zwei Schneiderpuppen stehen in der Ecke. Auf einem kleinen Tischchen thront eine Nähmaschine. Im Hintergrund unzählige Regale mit Mustern, Entwürfen und bunten Stoffballen. Hier in ihrem Atelier im Hamburger Arbeiterviertel Barmbek arbeitet die Modedesignerin Julia Stab. Mit einer großen Schere bewaffnet beugt sich die 32-Jährige über einen Tisch und schneidet konzentriert schwarz-grau gemusterten Stoff zu.
Hier zum Beispiel ein besonderer Stoff, den habe ich auch für eine Produktion für einen Kunden gehabt, den habe ich dafür extra bedrucken lassen. Und das ist natürlich auch organic und nachhaltig und meine ganzen Kriterien sind da eben immer erfüllt.
Ökomode gerne, aber bitte mit tiefem Ausschnitt. Die Diskussion über Nachhaltigkeit von Claudia Sarre.
Die Kriterien von Julia Stab sind faire Arbeitsbedingungen für die Näherinnen bei der Fertigung, Einhaltung von Tier- und Umweltschutz und kein Einsatz von giftigen Chemikalien bei der Herstellung. Die junge Frau ist eine Öko-Designerin, aber das Wort hört sie nicht so gerne. Für die Dithmarscherin ist es vielmehr eine Selbstverständlichkeit, in ihren Kollektionen umweltverträgliche Materialien zu verwenden. Sie entwirft vor allem Kleider, Regenjacken und Kapuzenpullis.
Ich habe mich auf die Prêt-à-porter im nachhaltigen Bereich spezialisiert. Das heißt, ich mache viele Hoodies, aber auch eher im höheren Preissegment. Das heißt, wertiger, langlebiger, vom Design her eher so, dass es auch zeitlos ist. Und habe nebenher noch eine Accessoire-Linie, wo ich Taschen aus gebrauchten Werbeplakaten herstelle.
Erklärt die junge Designerin, während sie ihre Modelle auf der Kleiderstange ordnet. Ihre Ware verkauft sie ausnahmslos im Internet, wie die meisten jungen Designer, die sich auf nachhaltige Mode spezialisiert haben.
Du, dein Apfelmus lässt mir keine Ruhe. Du, die Zwiebel ringen's, die bringen's. Du, dein Apfelmus lässt mir keine Ruhe. Oh, Bio, Mio, Mai, oh, Mai, hast du eine Matratze frei?
Im Gegensatz zu Bio-Lebensmitteln oder Naturkosmetik hat Ökomode, auch Organic oder Eco-Fashion genannt, den Sprung ins Bewusstsein vieler Deutschen noch nicht geschafft. Auf ein Klamotten-Biosiegel achten die wenigsten Menschen beim Einkaufen, im Gegenteil. Mit ökologischer Mode assoziieren die meisten Konsumenten kratzige Wollpullis und formlose Schlabberhosen. Auch bei den Passanten in der Hamburger Innenstadt sind Vorurteile weit verbreitet.
Naja, es hat noch so ein bisschen den Geruch von Grünkernklopsen und 80er Jahre, aber ich weiß, dass das nicht mehr so ist. Trotzdem finde ich das, was man sieht, immer noch nicht schick genug.
Also eher so ein bisschen farblos und nicht so das Trendige, was jetzt so aktuell ist.
Doch, Öko, da halte ich eigentlich nicht sehr viel von. Das ist dann auch extrem teuer meistens.
Ne, unter Ökomüll stelle ich mir schon vor, dass es einfach nachhaltig produziert ist. Kann auch was Modernes auch sein.
Die Ökosachen sind mittlerweile auch so gut, dass das überhaupt kein Unterschied ist. Also die sind auch nicht mehr kratzig, die sehen auch modisch aus. Sie sind einfach nur teurer.
Langweilig, teuer, kratzig. Eben ein Nischenprodukt für Öko-Freaks und Müslifresser, so das Klischee. Dass Organic Fashion heutzutage nicht mehr ökig sein muss, hat die Journalistin Heike Holdinghausen in ihrem Buch »Dreimal anziehen, weg damit« dargelegt. Sie untersuchte den Markt der nachhaltigen Ökomode und ist zu einem überraschenden Ergebnis gekommen.
Also es gibt ein unglaublich breites Angebot an ökologischer Kleidung. Man könnte wirklich jeden Laden für jede Kundschaft komplett mit Öko-Kleidung ausstatten. Also egal, ob man das jetzt an Geschäftsfrauen richtet oder an Männer oder an Jugendliche. Es gibt für jeden Geschmack im Grunde genommen etwas. Also diese Branche hat sich sehr differenziert und bietet eine Menge, allerdings fast nur im Internet.
Es gibt also durchaus ökologische Mode, nur findet sie ihren Weg nicht zum Käufer. Neben der Tatsache, dass vergleichsweise wenige Menschen nachhaltig produzierte Kleidung im Internet bestellen, gibt es noch ein zweites, viel größeres Problem. Wir kaufen alle viel zu viel. Das Shoppingbedürfnis ist vor allem bei Frauen riesig, obwohl die Kleiderschränke bei den meisten überquellen.
Es gibt keine offiziellen Zahlen darüber, wie viel Kleidung jeder Einzelne im Schrank hängen hat, jeder einzelne Deutsche. Aber ungefähr 30-40% der Kleidung landet in der Altkleidertonne, ohne jemals getragen worden zu sein. Und darum kann man schon sehen, wie viel Sachen wir eigentlich haben. Also mehr, als wir überhaupt anziehen können.
Schon seit Jahrzehnten shoppen wir nicht, weil wir etwas brauchen, sondern weil wir Lust dazu haben. Die Konsequenz: Der Markt in Deutschland ist gesättigt. Die Textilbranche muss mit immer härteren Geschützen auffahren, um wenigstens noch ein kleines Stückchen von dem schrumpfenden Kuchen abzubekommen. Sie veranstaltet Rabattschlachten, Preiskriege und schürt immer wieder Bedürfnisse. Modehäuser erfinden neue Trends und kreieren jede Saison aktuelle Kollektionen. Dadurch kommt es zu einer unaufhörlichen Jagd nach dem neuesten Schrei, erklärt Heike Holdinghausen.
Das heißt, man lässt Dinge, die eigentlich noch gut sind, künstlich altern. Eine Hose oder ein T-Shirt kann noch wunderbar getragen werden, geht aber nicht, weil es out. Insofern, dadurch, dass die großen Ketten inzwischen fast monatlich oder sogar noch öfter ihre Kollektionen erneuern, schaffen sie halt immer wieder ununterbrochene neue Nachfrage nach Dingen, die wir eigentlich nicht brauchen.
Dinge, die wir eigentlich nicht brauchen, aber einfach haben müssen. Sogenannte Must-Haves, Ponchos zum Beispiel, nur weil sie diesen Winter en vogue sind. Oder Oversized, also übergroße Pullis, die seit neuestem voll im Trend sind. Shoppen ist Befriedigung und Belohnung in einem, sagen Konsumforscher, ein Grundbedürfnis. Vor allem viele junge Mädchen, sogenannte Fashion Victims, shoppen bergeweise und vergessen dabei völlig ihr ökologisches Gewissen. Säckeweise schleppen sie die schnell und billig produzierte Trendmode aus Billigdiscountern wie Primark, H&M und New Yorker. Kleidung, sogenannte Fast Fashion, wird dadurch zum Wegwerfartikel, bestätigt die Textilexpertin von Greenpeace, Kirsten Brodde.
Wir haben festgestellt, dass Textilien tatsächlich genauso behandelt werden inzwischen wie Plastiktüten oder Wegwerfgeschirr. Die Deutschen kaufen lieber neue Kleidung, als die Kleidung, die sie haben, lange zu tragen, geschweige denn sie zu reparieren. Und das gilt zum Beispiel besonders für Schuhe. Die werden kaum noch länger getragen als ein Jahr und dann eben auch nicht zum Schuhmacher gebracht, sondern einfach bedenkenlos entsorgt.
Eine von Greenpeace in Auftrag gegebene Studie hat herausgefunden, dass von den 5,2 Milliarden Kleidungsstücken in deutschen Schränken fast die Hälfte selten oder nie getragen wird. Kleidung wird nicht mehr wertgeschätzt, beklagt Kirsten Brodde, mit verheerenden Folgen für die Umwelt. Textilien werden oft mit sehr vielen Chemikalien produziert und bei der Herstellung wird viel Wasser vergeudet. Für die Herstellung einer Jeans aus Baumwolle verbraucht man zum Beispiel rund 20.000 Liter Wasser.
Wir haben einen immensen Verbrauch von frischem Wasser, was dann eben belastet mit all den Chemikalien, die eingesetzt werden in der Produktion, wieder weitgehend oftmals ungeklärt in Flüssen und Seen landet. Aber aus diesen Flüssen und Seen wird ja auch immer noch Wasser gewonnen. Also es schwimmen noch Menschen da drin, irgendwie sie fischen da drin, sie bewässern vielleicht ihre Felder mit diesem Wasser. Und wenn dann sozusagen diese Gewässer belastet sind mit giftigen Chemikalien, dann landet das automatisch auch in ihren Nahrungsketten.
Daher hat Greenpeace vor rund 4 Jahren eine Detox, auf Deutsch Entgiftungskampagne, gestartet, die diesem Trend entgegenwirken soll. Schon allein aus Imagegründen haben sich insgesamt 32 Modemarken von Burberry über Adidas bis hin zu Lidl verpflichtet, bei der Textilherstellung Schadstoffe durch ungefährliche Substanzen zu ersetzen, um so die Umwelt, aber auch Mensch und Tier zu schonen. Ganz langsam setze bei den Firmen ein Umdenken ein, erklärt Kirsten Brodde.
Der erste Schritt ist meistens, dass sie sich Gedanken machen darüber, wo sie eigentlich wirklich produzieren. Oft genug beauftragen sie sozusagen einen Großhändler, der für sie einkauft, einen Importeur, wissen aber nicht genau, wo denn eigentlich die Lieferstätten sind, die die Kleidung für sie herstellen. Diese Art sozusagen von Durchblick, das ist der erste Schritt. Und der nächste Schritt ist sicher, kontinuierlich mal anzufangen, Abwasser zu testen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit auch zugänglich zu machen, um einen Überblick zu bekommen darüber, wie groß das Problem eigentlich wirklich ist.
Der Einsatz giftiger Chemikalien bei der Herstellung von Röcken, Blusen und Hosen ist das eine Problem. Mindestens ebenso bedenklich sind die Arbeitsbedingungen, unter denen die Textilien vor allem in Billiglohnländern wie Bangladesch, China oder Pakistan hergestellt werden. Dort herrschen bis zum heutigen Tag vielfach unzureichende Sicherheitsstandards und es werden Hungerlöhne bezahlt. Die Branche gilt als Schwellenindustrie. Es sei möglich, sie ohne allzu großen Kapitaleinsatz aufzubauen. Die Näherinnen bräuchten keine lange Ausbildung, erklärt Heike Holdinghausen. Oft seien Textilfabriken die ersten Industriebetriebe in einem von Landwirtschaft geprägten Land. Julia Stab hat unterdessen ihren Stoff fertig zugeschnitten. Doch immer druckt der sogenannte Plotter Schnittmuster aus. Die junge Frau legt großen Wert darauf, dass die Entwürfe ihres Labels unter fairen Bedingungen gefertigt würden. Da sie keine hohen Stückzahlen, also keine billige Massenware produziert, lässt Julia Stab in Europa nähen.
Für mich ist es völlig ausreichend, hier in Hamburg Produktionsstätten dafür zu nehmen oder eben auch in Polen. Also innerhalb der EU gibt es auch einige Möglichkeiten, wo es auf jeden Fall garantiert ist, dass es eben keine wideren Bedingungen sind, weil das in der EU schon von Haus aus nicht erlaubt ist. Also natürlich fahre ich dort auch hin und gucke und lerne die Mitarbeiter kennen und die Näherinnen und so weiter, um das anzusehen.
In Bangladesch ist die Zahl der Toten bei dem Einsturz einer Textilfabrik auf 275 gestiegen. Über Nacht wurden 61 Menschen lebend aus den Beton- und Schuttmassen gerettet. Rund 1000 Personen werden noch vermisst.
April 2013. Das achtstöckige Fabrikgebäude Rana Plaza in Sabah, Bangladesch, stürzt ein. Es begräbt zahllose Menschen unter sich. Über 1000 Arbeiter und Arbeiterinnen sterben. Rund 2000 werden verletzt. Es ist das schlimmste Industrieunglück in der Geschichte Bangladeschs. Gewerkschaftsführerin Nasma Akhtar kämpft seitdem für strengere Auflagen.
Wir wollen kein zweites Rana Plaza mehr erleben. Das waren die Folgen der Billigarbeit. Wir wollen vernünftige Löhne und Arbeitsbedingungen und von allen respektiert werden. Es ist keine Lösung, wenn die Produktion von Bangladesch nach Indien oder Myanmar verlegt wird. Die Probleme wandern nur ins nächste Land. Wir müssen zusammenarbeiten und die Probleme lösen, wo sie auftreten.
Nicht nur die Textilbranche und die Politik, sondern auch die Verbraucher wurden durch diesen Vorfall wachgerüttelt. Durch die vielen Berichte in den Medien wurde vielen Verkäufern erst richtig bewusst, was der westliche Massenkonsum anrichten kann. Auch die Bundesregierung fühlt sich seitdem in der Verantwortung. Als Folge aus dem Unglück von Rana Plaza hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller im Oktober 2014 das sogenannte Textilbündnis ins Leben gerufen. Das Ziel, die Arbeitsbedingungen in der Textilproduktion in Billiglohnländern zu verbessern.
Meine Damen und Herren, eine Jeans für 100 Euro, die hier in Berlin verkauft wird, und davon bleiben 2 Euro bei der Näherin in Bangladesch. 15 Cent die Stunde, 6 Tage Woche, keinen Arbeitsschutz, keinen Krankenschutz. Diese Kleider tragen wir einfach bedenkenlos. Sie sind günstig, sie sind billig, sie schauen gut aus.
Seit der Gründung sind im Bündnis fast 160 Mitglieder beigetreten. Fast die Hälfte sind deutsche Firmen, wie zum Beispiel Aldi, Hess Natur, Esprit oder Boss. In Bangladesch, dem derzeitigen Hotspot der textilverarbeitenden Branche, hat sich in Sachen Arbeitsschutz und Sicherheit viel getan, sagt Bernhard Fellenberg vom BMZ, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Wir haben allein in Bangladesch von den 5000 Fabrikgebäuden, die es gibt, über 2000 durch die Alliance und durch den Akkord auf Standsicherheit, auf Feuersicherheit, auf die Dinge, die notwendig sind, damit sich sowas hoffentlich wie Rana Plaza nicht wiederholt. Wir schauen sehr genau auf die Entwicklung von Löhnen und überhaupt auf die Arbeitszeiten von Arbeiterinnen und Arbeitern.
Außerdem helfe man vor Ort beim Aufbau von Arbeitnehmervertretungen und Unfallversicherungen. Darüber hinaus hat sich das Textilbündnis vorgenommen, den deutschen Verbraucher aufzuklären. Darüber, wo und wie er nachhaltig einkaufen kann. Die Unkenntnis der Konsumenten ist groß. Die meisten Menschen denken, alle in Asien hergestellten Jeans, Mäntel und Jacken seien qualitativ schlecht und unter skandalösen Bedingungen hergestellt. Die Kennzeichnung Made in Bangladesch sei jedoch kein Grund, ein Kleidungsstück nicht zu kaufen, betont Bernhard Fellenberg vom BMZ.
Es ist uns wichtig, dass die Industrie für die Textilproduktion auch in Bangladesch bleibt. Denn man muss gar ganz klar sagen, die Textilproduktion ist ein wichtiger Industriezweig in Bangladesch, vielleicht sogar der wichtigste. Und ein Abziehen der dortigen Kapazitäten wäre für die Arbeiterinnen das allerletzte.
Bangladesch ist der zweitgrößte Textilexporteur weltweit. Ohne Arbeit in den Textilfabriken wären die Menschen in dem unterentwickelten südasiatischen Land noch schlechter dran.
Ich denke wieder heute, was zieh ich denn bloß an? Kann so nicht unter Leute, das tue ich mir nicht an.
Klamotten made in Bangladesch oder doch lieber made in Germany? Woher weiß der Verbraucher, was er guten Gewissens kaufen kann und was nicht? 11 Textilsiegel, von Blauer Engel über Ecolabel bis hin zu Fair Wear Foundation, sind Garanten für Ökomode. Die Webseite siegelklarheit.de soll Aufschluss darüber geben, auf welche Kennzeichnung man achten soll, beziehungsweise wo man zum Beispiel Organic Cotton bekommen kann. Allerdings kaufen die wenigsten Kunden bislang ihre Kleidung nach dem Kriterium Umwelt- und Sozialverträglichkeit. Für die meisten Konsumenten sind Preis, Aussehen und Marke viel wichtiger.
Es muss halt im Preislimit liegen und es muss gut aussehen, ja.
Auf die Qualität und die Marke?
Ich achte weniger auf die Marke, eher auf die Qualität und einfach auf die Optik.
Das ist immer, ich gehe rein und das, was mir gefällt, kaufe ich.
Naja, es soll schon modisch so ein bisschen sein, ne? Also
ich achte aufs Material, natürlich auf den Preis und ich kaufe gerne reduziert.
Also um ehrlich zu sein, nicht wirklich nachhaltig, bei Lebensmitteln schon, bei der Kleidung nicht.
Viele, vor allem modebewusste Menschen, stehen auf dem Standpunkt, Jeans, T-Shirts oder Hemden sollten günstig sein, damit man sich öfter etwas Neues leisten kann. Konsumware also, die nach einer bestimmten Tragedauer wieder zurück in den Textilkreislauf geht, sprich recycelt wird. Kein Wunder also, dass nicht nur die Kleiderschränke, sondern auch die Altkleidercontainer überquellen. Andreas Nissen ist Chef des Fachverbands Textil Recycling. Er sitzt am Tisch seines altmodischen Büros im Hamburger Osten und schüttelt den Kopf. Kaum zu glauben, was die Leute alles wegschmeißen, erzählt er.
Sie finden in Altkleidercontainern wirklich absolut alles. Von wirklich intakter, wunderbarer, fast neuwertiger und neuwertiger Kleidung, von völlig zerrissenen Kleidungsstücken, von einzelnen Schuhen, Handtaschen, Sexspielzeug ohne Ende wird entsorgt, DVDs mit entsprechendem Inhalt, irgendwelche Fetischgeschichten, rote, knallrote Overknee-Stiefel in Größe 48, Sie finden da alles.
Rund 1 Million Tonnen aussortierte Klamotten und übrigens auch andere Abfälle landen pro Jahr in den Sammelcontainern. Allerdings, und das wissen die meisten Bürger gar nicht, kommen die wenigsten Altkleider einem guten Zweck zugute. Höchstens 15% würden von Bedürftigen weitergetragen, sagt Andreas Nissen. Das läge daran, dass die Kleiderkammern bei Organisationen wie dem Roten Kreuz randvoll seien und so viel gar nicht benötigt würde.
Wichtig ist es, glaube ich, wirklich, dass sich beim Bürger viel mehr der Gedanke durchsetzt, dass er wirklich die Umwelt schont, so wie er das mit seinem Glas macht, was er in den Glascontainer bringt, weil es eben ein Rohstoff ist, ein sekundärer Rohstoff, der immer wieder verwendet werden kann. Man muss sich einfach frei machen von diesem, ich spende das für einen guten Zweck. Weil so viel guten Zweck, wie wir an Kleidung jedes Jahr in Deutschland aussortieren, kann man gar nicht für karitative Zwecke verwenden.
Ich hab nichts anzuziehen, das krieg ich niemals hin. Das ist der Stoff, aus dem die allerschlimmsten Träume sind. Ich hab nichts anzuziehen, so kann ich unmöglich gehen.
Einen Berg Klamotten und trotzdem nichts anzuziehen, dieses Gefühl kennen viele. Manche Handelsketten gehen neue Wege, damit ihre Kunden nicht in einer Kleiderflut untergehen und natürlich auch, damit sie weiter einkaufen. Bei H&M zum Beispiel können Einkäufer nun ihre getragenen Fummel in den Filialen zurückgeben. Pro abgegebener Tüte erhalten sie einen Preisnachlass beim nächsten Einkauf.
Hip-Jeans, don't wear blue jeans.
besten für die Umwelt wäre der totale Konsumverzicht. Keine Kleider mehr kaufen? Kaum vorstellbar für die Gesellschaft, in der wir leben, sagt Heike Holdinghausen. Aber zumindest sollten wir versuchen,
sie viel länger zu tragen. Also einfach, wenn ich was kaufe, und hoffentlich kaufe ich nur etwas, wenn ich es dann auch brauche, wenn ich es einigermaßen brauche, dann sollte ich das lange tragen, eben nicht nur eine Saison. Und damit sorgen, dass dieser riesige Altkleiderberg nicht immer weiter wächst.
Umweltverträglich, sozial und auch ökonomisch nachhaltig ist der Kauf gebrauchter Klamotten. Neben den guten alten Second-Hand-Läden entwickeln sich dank des Internets immer mehr neue Online-Geschäftsmodelle. Auf Plattformen wie Klamottentausch.net, Kleiderkreisel.de oder Kleiderei.com kann man Outfits tauschen, leihen, kaufen oder wieder verkaufen. Diese Modelle verlängern die Lebensdauer von Kleidungsstücken immens und schonen insofern Umwelt und Ressourcen. Doch die wenigsten Deutschen machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Warum also ist das ökologische Bewusstsein in puncto Bekleidung so wenig ausgeprägt? Ein Problem sei der Siegelwirrwarr, sagt Heike Holdinghausen. Doch der sei nicht der einzige Grund.
Dann ist natürlich Kleiderkaufen generell problematisch. Und dann auch noch mitzudenken, eben wie wurde sie gemacht und wie viel Chemie steckt da drin und so, das überfordert offensichtlich die Leute.
Überforderung, Gedankenlosigkeit, altes Vorurteilsdenken, aber auch das Nichterkennen der Notwendigkeit, in womöglich höherpreisige grüne Materialien zu investieren. Denn einen unmittelbaren Effekt auf das eigene Wohlbefinden habe Ökomode schließlich nicht, so die Umweltjournalistin Holdinghausen.
Wenn ich mir gut hergestellte Sachen kaufe, dann tue ich was für die Umwelt oder für die Leute in Bangladesch, nicht unbedingt für mich. Und dieser Schritt, den man bei den Lebensmitteln ja nicht hat, ne, da kann man sich immerhin einbilden, ja, ich habe jetzt auch mir was Gutes und Gesundes getan, der ist offenbar einer zu viel.
In ihrem Atelier hat Julia Stab inzwischen ihre Stoffe zugeschnitten. Die Nähmaschine rattert, sie arbeitet an ihrem Prototyp. Die junge Designerin erzählt von den vielen jungen Öko-Labels, die in den letzten Jahren bundesweit entstanden sind. Dieser grüne Lifestyle sei gerade bei den Jüngeren absolut angesagt, sagt sie.
Solange die Nachfrage da auch weiter wächst und das Interesse dafür, dass es sowas gibt und dass man sowas bekommen kann, wird es auf jeden Fall weiter wachsen. Also es ist natürlich auch so eine Frage von Gesellschaftsschichten, wer kann sich das leisten und wer nicht. Letztlich ist es so, dass man das nie richtig billig herstellen kann. Man kann es schon günstiger machen, wenn man in größeren Mengen produziert.
Wie wird es also weitergehen mit der Akzeptanz von Ökomode? Werden umweltschonende Biotextilien irgendwann zur Selbstverständlichkeit? Nur wenn Hersteller es schaffen, schicke und gleichzeitig erschwingliche Ökomode herzustellen, so die Meinung von Experten. Dafür müssten Politik, Hersteller und Konsumenten an einem Strang ziehen. Modedesignerin Julia Stab zumindest ist zuversichtlich, dass ein Umdenken in der Bevölkerung nur eine Frage der Zeit ist. Ihre Hoffnung, dass das Tragen von ökologisch einwandfreier Mode in Zukunft selbstverständlich ist.
Was die letzten Jahre gezeigt haben, würde ich behaupten, es hat sich sehr gut entwickelt. Also es sind ja immer mehr, die darauf eingehen und die darauf Wert legen. Von daher würde ich sagen, es ist auf einem guten Weg.
NDR Info, Forum am Sonntag. Ökomode gerne, aber bitte mit tiefem Ausschnitt. Die Diskussion über Nachhaltigkeit von Claudia Sarre. Technik Matthias Stössner. Regie Marion von Klarenau. Redaktion Verena Gonsch.
Kleider machen Leute, zumindest war das so bis heute. Jetzt wird sich ausgezogen und ganz ungelogen, nackt sehen wir fast alle gleich aus. Kleider machen Leute, zumindest war das so bis heute. Hört auf euch klein zu machen wegen Anziehsachen, denn nackt sehen wir fast alle gleich aus. Fast alle gleich aus. Kleider machen Leute, zumindest war